8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Weiter geht's im Roman Halbinsel von Christine Bilkau. Annette und ihre Tochter Lynn sind auf Wattwanderung mit Nachbarin Agnes. Dabei begegnen sie einer Gruppe Reiterinnen und ein Pferd reißt sich los, kann nicht wieder eingefangen werden. Und bei Annette geht ein düsteres Gedankenkarussell los. Ein düsteres insofern, als dass sie sich von der im Watt versunkenen Stadt Rungholt bis zu Storms Schimmelreiter vorarbeitet. Was also würde man tun, fragt sie sich, wenn man im Watt von der Flut überrascht wird? Antwort: eine erhöhte Stelle mit festem Boden suchen und die Nerven bewahren, sagt Annette. Es liest Isabel Redfern.
Hier würde uns das Wasser nicht weiter als bis zu den Hüften reichen, also nicht über den Rumpf. Das ist wichtig. Und dann würde es sich schon wieder langsam zurückziehen. Das klingt nicht wirklich gefährlich, sagte Lynn. Ja, für diese Gegend zumindest mag das gelten. Es sei denn, es ist eiskalter Winter. Dann kommt es auf deine Statur und Kondition an. Was die Strömung angeht, sieht es zwischen Föhr und Amrum schon anders aus. Da ist es gefährlich. Oder zwischen Cuxhaven und Neuwerk. Dort stehen in Abständen Rettungsbarken, Körbe auf Pfählen, in die man klettern kann. Sie schaut auf die Uhr. Wir hatten einen gemeinsamen Rhythmus gefunden und gaben uns gegenseitig Schwung. Durch den letzten Priel vor dem Ufer, den wir durchquerten, floss nun emsig das Wasser. Rinnsal um Rinnsal wuchs sich zu einem Strom aus. Es ist eine Kopfsache, vor allem wenn man allein ist. Man dürfe sich von den Umständen nicht verunsichern lassen, nicht durchdrehen, keine irrationalen Entscheidungen treffen, seine Energie nicht verschwenden. Man muss sich selbst ermahnen, nimm dich da raus. So hätte es ihre Freundin ausgedrückt. Sich rausnehmen, wiederholte Lynn und klang skeptisch. Ich hatte den Ausdruck lange nicht mehr gehört. Ich kannte ihn von den Älteren. Wenn es um unerfreuliche, sinnlose Situationen ging, Konflikte in Familien oder Streitigkeiten in der Nachbarschaft, die sich nicht schlichten ließen und einen nur ärgerten und aufhielten. Ich verstehe es so, dass man sich mental mit seinen Ängsten und allem Vergangenen rausnehmen muss aus der Situation, sagte Agnes. Stoisch sozusagen. Dann hat man die Kraft, die Sache durchzustehen. Die Pferde grasten friedlich, neben ihnen kauerten die Mädchen auf dem Rasen. Alle drei hatten sich Hoodies übergezogen. Während die Frau mit dem Polizisten redete, stand seine Kollegin abseits und sprach in ein Funkgerät. Ein älteres Ehepaar, das in der Nähe wohnte, hatte offenbar schon von der Suche nach dem Pferd gehört. Es faszinierte mich immer wieder, wie schnell sich die Dinge hier herumsprachen. Sie hatten Fließdecken und eine Thermoskanne mit Tee dabei. Die Mädchen wickelten sich in die Decken, tippten Nachrichten, wischten sich Tränen von den Wangen. Die Luft hatte sich abgekühlt. Ich fröstelte. Der Polizist erklärte uns, dass sie das Gebiet mit einer Drohne absuchen würden und die Küstenwache in Bereitschaft wäre. Wir sollten nach Hause fahren. Hier zu bleiben würde sich nicht lohnen. Lynn tauschte mit dem Mädchen Telefonnummern und verabredete mit ihnen, dass sie uns auf dem Laufenden halten würden. Es war nach 11. Der Mond ließ das Wasser glänzen. Ich war erleichtert, so ungemein dankbar, dass wir hier alle beisammen standen, dass weder Lynn noch eines der Mädchen, dass niemand von uns verloren gegangen war während dieses seltsamen Abenteuers. Marie stand in der Tür, als wir aus dem Auto stiegen. »Ihr wollt euch sicher aufwärmen«, sagte sie. »Wir haben die Sauna angestellt. Kommt einfach rüber.« Als ich wenig später auf die Veranda trat, hörte ich Musik und Stimmen von nebenan. Sie schienen Besuch zu haben. Ich hatte mir ein Handtuch umgeschlungen und huschte durch den Garten. Es war nach 11:30, doch ich war kein bisschen müde. Das Bassin war nun mit Wasser gefüllt. Das Licht in der Sauna war angenehm schummrig, Mit der Hitze schlug mir ein Geruch von Rosmarin entgegen. Ich zog die schmale Tür zu, breitete das Handtuch aus und legte mich hin. Ich schloss die Augen und sah das Watt und die aufkommende Flut in der Dämmerung. Ich stellte mir vor, dort zu stehen und zu begreifen, dass es zu spät war, zum Ufer zu warten. Ich konnte mir genau ausmalen, wie die Einsamkeit von mir Besitz ergriff, wie ich diesem Gefühl ausgeliefert war, wie ich über das Wasser blickte, über die dunkle See, die sich um meine Hüften schloss, und wie ich nur noch aus Panik bestand. Nimm dich da raus. Das war leichter gesagt als getan, aber es brachte auf den Punkt, worum es ging. Diese einfache Aufforderung. Sie klang anders als reiß dich zusammen. Nimm dich da raus. Das war eigenmächtig. Eine Entscheidung oder Bestärkung. Reiß dich zusammen dagegen wirkte wie eine Zurechtweisung, streng und unterdrückend. Es erinnerte mich an meine Mutter. Sie hatte so etwas zwar nie zu mir gesagt, aber die Stimmung zu Hause war so gewesen. Die Haltung meiner Mutter gegen sich selbst gerichtet. Erst später begriff ich, dass diese Angespanntheit mit meinem Vater zu tun gehabt hatte, seiner ständigen Selbstüberschätzung. Vor allem, als er das Taxiunternehmen gekauft hatte, eine Flotte aus alten Mercedes-Wagen, deren Polster muffig rochen. Nach kaltem Rauch und alten Klamotten. Alle Autos ohne Katalysatoren. Die Probleme mit Fristen, Bußgeldern und anderen finanziellen Überraschungen blieben an meiner Mutter hängen. Einen Berg Schulden hatte mein Vater angehäuft. Dazu weitere Schulden, von denen wir erst nach seinem Tod erfuhren. Gerade rechtzeitig, um beim Amtsgericht das Erbe, wie es hieß, auszuschlagen. Das lernte ich da. Es gab auch das Erbe, das einen hinunterziehen würde, statt Auftrieb zu geben. Und nun hatte ich mir durch eine dumme, vermeidbare Achtlosigkeit, weil ich für meine Tochter keine Versicherung abgeschlossen hatte, selbst neue Probleme eingebrockt. Als hätte ich von der Nachlässigkeit meines Vaters nichts gelernt. Oder als wäre es eine Art Prägung, wie die Form der Ohren oder eine bestimmte Geste, die bereits in den Genen festgelegt war. Jemand schob die Tür auf. Hi. Es war Maries Stimme. Ich öffnete die Augen. Marie legte ein Handtuch auf die andere Bank und streckte sich aus. Da wärt ihr also beinahe einem Geisterschimmel hinterher ins Verderben gelaufen, sagte sie nach einer Weile. Ich lächelte erstaunt und auch dankbar. Sie gab mir das Gefühl, mit meinen düsteren Gedanken nicht allein gewesen zu sein. Hoffentlich finden Sie ihn, sagte ich. Falls er sich nicht in eine Nebelwolke verwandelt und über die grauen Wogen hinweg davonschwebt, sagte sie. Im Ernst, was war mit ihm los, dass sein Instinkt ihn nicht zum Ufer geschickt hat? Sich selbst so zu sabotieren, das hat ja fast etwas Menschliches. Sie stand auf, schüttete etwas Wasser auf die heißen Steine. Ich schloss die Augen. Eine Weile dösten wir vor uns hin. Ich muss 14.000 Euro zahlen an das Hotel, in dem Lynn in Ohnmacht gefallen ist. Sie hat bei dem Sturz wohl ein Glas Traubensaft fallen lassen oder umgeworfen und damit eine Wand und ein Kunstwerk beschädigt, erzählte ich die Geschichte. Ein Saal wurde gestrichen und ein Bild muss restauriert werden. Und ich habe übersehen, dass meine Versicherung für Lynn nicht mehr gültig ist. So viel zum Thema Selbstsabotage. Sie ist umgekippt und dabei ist das mit dem Glas passiert? Sie war dort zu Gast? Fragte Marie. Und so etwas stellen Sie euch in Rechnung? Ein Hotel? Haben die gar keine Angst um ihren Ruf? Naja, so ist das halt. Sie haften nicht in solchen Fällen. Mag ja sein, dass das juristisch so ist, aber findest du es nicht trotzdem unanständig, dass sie euch nach einem medizinischen Notfall überhaupt nicht entgegenkommen? Den würde ich auf jeder erdenklichen Plattform eine deutliche Bewertung hinterlassen. So hatte ich es noch gar nicht gesehen. Warum hatte ich das alles so bereitwillig hingenommen? Ich hatte mich einschüchtern lassen. Angefangen bei dem Besuch, als ich Linds Sachen holen wollte und mir lange niemand half. Von dem Anruf des Mannes aus dem Konzern, von diesen Begriffen Schadensfall, Restaurator, Kostenvoranschlag. »Was ist das denn für ein Kunstwerk?«, fragte Marie. »Ich habe es bisher nur auf einem Foto gesehen. Ich verstehe nicht viel davon. Zeitgenössisch, sehr groß. Das Bild hat mir gefallen. Von einer amerikanischen Künstlerin, die nicht mehr lebt. Mischtechnik, Acryl, Aquarell und Kohle, soweit ich weiß. Ah, empfindlich. Was soll die Restaurierung kosten? Mehr als 4.000 Euro. Hört sich nach viel Aufwand an.« Marie setzte sich auf. Sie drehte den Kopf in die eine, dann in die andere Richtung, um den Nacken zu dehnen. Danach sah sie mich an, mit diesem leicht schnippischen Ausdruck, der mir gefiel und mich zugleich ein wenig verunsicherte. »Ich würde mir das Bild an deiner Stelle mal in echt ansehen«, sagte sie. Die automatische Stimme behauptete, ich wäre am Ziel. Doch ich konnte zwischen den Bäumen und dichten Büschen weder ein Haus noch eine Einfahrt entdecken. Umständlich wendete ich auf der schmalen Straße und fuhr ein Stück zurück. Ich wollte gerade an der Seite parken und die Adresse neu eingeben, da entdeckte ich hinter der Kurve einen Weg zwischen den hohen Tannen. Ich bog ein und nach einigen Metern war auch ein Haus zu sehen. Der Restaurator betrieb eine Werkstatt in Berlin und besaß hier, etwa eine Stunde von der Stadt entfernt, abgeschieden am Waldrand, ein Atelier, in dem er sich zurzeit aufhielt. Mit nicht allzu großen Erwartungen hatte ich ihn angerufen. Im Netz hatte ich vorher einiges über ihn gelesen. Er schien in der Branche ein bekannter, hochbezahlter Experte zu sein. Er hatte sicher keine Zeit für einen Besuch und würde mich abwimmeln. Doch was hatte ich zu verlieren? Ich fragte ihn am Telefon, ob es möglich wäre, das Bild zu sehen. Er würde mir damit einen großen Gefallen tun. Und er reagierte überraschend freundlich und lud mich ein, vorbeizukommen, wenn ich wolle, schon in den nächsten Tagen. Ich hatte mir eine Woche Urlaub genommen. Mit dem Zug war ich nach Berlin gefahren, dort hatte ich einen Mietwagen gebucht. Meine Tasche hatte ich für 2 bis 3 Tage gepackt. Nach dem Besuch beim Restaurator wollte ich in einer Pension in der Gegend übernachten, spazieren gehen, in einem nahen Badesee schwimmen. Nach fast 3 Monaten mit Lynn unter einem Dach sehnte ich mich danach, für ein paar Tage allein zu sein. Ich wusste nicht, was ich mir von dem Besuch bei dem Restaurator wirklich versprach. Nur eines war mir klar: Ich wollte einen Blick auf dieses Bild werfen. Und ich wollte noch einmal das Hotel besuchen, um mir den Saal anzusehen. Der Geruch von Tannen und Laubbäumen, von weicher, modriger Erde lag in der Luft. Es war warm. Aus der Ferne hörte ich leises Donnergrollen. Ich konnte an der Tür keine Klingel entdecken, nur eine Glocke, die an einem Seil hing. Vorsichtig rüttelte ich daran, bis ein dunkler, rostiger Ton erklang. Dabei bezweifelte ich, dass man ihn im Haus oder hinten im Garten hören würde. Doch nach einer kurzen Weile öffnete der Restaurator die Tür. Als erstes fiel mir seine schwere Brille auf, die ihm gut stand. Er trug ein helles Hemd und Jeans. Er war ungefähr in meinem Alter, schätzte ich. 2 goldbraune Hunde, vielleicht Retriever-Mischlinge, drückten sich an meine Beine. Durch eine dunkle Diele führte er mich in eine Küche. In der Mitte standen 2 Tische, übersät mit einem Durcheinander aus Werkzeug, Büchern, Zeitungen und Geschirr. Eine Tür führte in den Garten, wir gingen hinaus. An der Mauer wuchsen Stockrosen, deren Blüten so schwer waren, dass sie sich zum Boden neigten. Gegenüber befand sich ein niedriger, weiß verputzter Bau, die Werkstatt, vermutete ich. Der Restaurator brachte mir ein Glas mit Kaffee auf Eiswürfeln. Ich nahm einen Schluck und schmeckte eine Spur Vanille. »Oder möchten Sie gleich das Bild ansehen? Sie wirken ungeduldig«, sagte er. »Wirklich?«, fragte ich zurück. »Das war nicht meine Absicht.« Ich setzte mich auf einen der Gartenstühle. Ungeduld war es nicht, eher Anspannung. Der Gedanke an das beschädigte Bild, für das er nun zuständig war, flößte mir ein seltsames Schuldgefühl ein, auch wenn ich wusste, dass niemand für den Vorfall konnte. Ich hatte einiges über die Künstlerin gelesen. Sie hatte ihre letzten Lebensjahre allein auf einer kleinen Insel vor Maine verbracht und dort dieses Bild gemalt. Ihre Tochter lebte noch und kümmerte sich um den Nachlass. Was würde sie über die Sache denken, fragte ich mich, darüber, dass eines der Werke ihrer Mutter beschädigt worden war. Auch wenn es merkwürdig klingen mochte, ich hatte der verstorbenen Künstlerin und ihrer Tochter gegenüber ein schlechtes Gewissen. Das Atelier war ein großer Raum mit weißen Wänden und einer Reihe Oberlichtfenstern. Außen über der Tür war eine winzige Kamera installiert und man konnte nur mit einem Code hinein. Auf einem langen Arbeitstisch sah ich mehrere unterschiedlich starke Vergrößerungsgläser, ein Mikroskop, Behälter voller Pinsel, reihenweise Flaschen, Tiegel mit Farbpulver, Wattestäbchen. Ein verstellbares Gerät war an den Tisch montiert. Es sah ebenfalls aus wie ein Mikroskop. Auf einer Staffelei stand ein kleines Ölbild. Der Mann verschwand in einem Nebenzimmer und kam mit der riesigen Leinwand zurück. Sie war eingehüllt in ein Laken. Ich musste unvermittelt an Lins große Magnettafel denken. Er hob das Bild auf den Arbeitstisch, legte die Stoffbahn zur Seite und lehnte es gegen die Wand. Da war es, direkt vor mir, in echt. Es sah eindrucksvoll aus, imposant. Die hohen, schwarz-grünen Bäume, der schmale Pfad zwischen ihren dunklen Stämmen, der Himmel und die Wolken dahinter, der Farbauftrag mal kräftig, mal transparent, dazwischen feine Kohlestriche. Durch das riesige Format und die lebendigen Farben hatte ich das Gefühl, in das Bild hineingehen zu können. Nach einer Weile stellte ich mich näher an die Leinwand und begann nach den Flecken und Spritzern zu suchen, doch ich konnte nichts entdecken. Es war, als würde ich vergeblich ein Detail versteckt in einem Wimmelbild suchen. Wahrscheinlich liegt es an mir, aber ich kann keine Beschädigung erkennen. Sie sehen nichts, weil da wenig zu sehen ist. Die Schäden sind marginal. Er nahm eine Lupe vom Tisch und hielt sie über einige Stellen. Nun konnte ich die Tröpfchen erkennen, manche länglich, andere stecknadelklein oder noch winziger. Mit bloßem Auge hätte ich sie nicht ausmachen können. Nur am unteren Rand ist etwas mehr. Er deutete auf den Waldboden, dunkle, grünlich-braune Farben. Sie hat bei ihrer Aktion nicht besonders gut gezielt, ihre Tochter, sagte er und lächelte. Ich wunderte mich über seine Bemerkung. Hatte er das wirklich eben gesagt? Aktion? Gezielt? Ich war nicht sicher, aber ich fasste es als Scherz auf. Wahrscheinlich spielte er auf die Protestaktionen an, mit denen Klimaaktivisten in Museen Suppe, oder war es Kartoffelbrei, gegen Kunstwerke geschüttet hatten. Es war noch nicht lange her. Naja, so eine Aktion muss schnell gehen. Da hat man es eilig und landet nicht immer ein Volltreffer, antwortete ich und lächelte ebenfalls. Nun sah er mich wiederum irritiert an, was mich erst recht verunsicherte. Offenbar schienen wir beide nicht einschätzen zu können, wer von uns scherzte und wer nicht. Ich habe das nicht ernst gemeint, sagte ich vorsichtshalber. Ich eher schon, antwortete er. Dass meine Tochter mit dem Saft auf das Bild gezielt hat? So ungefähr hörte es sich an. Er sah mich neugierig an. Das war mir neu. Ich brauchte einen Moment, um es zu verarbeiten. »Wer hat Ihnen so etwas erzählt?«, fragte ich. »Die Mitarbeiterin, die mich beauftragt hat. Ihren Namen habe ich nicht parat.« »Aus dem Hotel, wo das Bild hing?« »Nein, nicht aus dem Hotel«, sagte er, »sondern aus dem Team, das sich um die Kunstsammlung der Holding kümmert, um den Bestand und die Entwicklung.« Und sie hat Ihnen wirklich erzählt, meine Tochter hätte den Fruchtsaft mit Absicht auf das Bild geschüttet? Ich gebe zu, dass ich wirklich überlegte, ob es so gewesen sein könnte, ob Lynn mir diesen Teil verschwiegen hatte, ob ihr eine solche Aktion zuzutrauen wäre. Eigentlich passte das nicht zu ihr. Sie war auf Demos gegangen, sicher, das schon. Und sie hatte sich für ihr Studium Umweltmanagement entschieden, um auf diese Weise etwas zu verändern. Außerdem wäre es eindeutig eine Beschädigung mit voller Absicht gewesen, dann hätte doch jemand Anzeige erstattet. Ob die Mitarbeiterin es wortwörtlich so ausgedrückt hat, kann ich nicht genau sagen, gab der Restaurator zu. Er zog zwei Stühle zum Bild, bot mir den einen an und setzte sich auf den anderen. Sie hat von einer Klimatagung erzählt, von einer jungen Frau, ihrer Tochter, die ein Bild beschädigt hat, mit tiefrotem, sehr säurehaltigem Traubensaft. Katastrophe. Auch wenn es klang, als wäre der Saft pures Gift gewesen, wirkte der Restaurator unbekümmert. Er schien nicht zu werten, als würde er die Sache weder dramatisch noch verwerflich finden. Dann hat die Mitarbeiterin also nicht explizit gesagt, dass meine Tochter Saft gegen das Bild geschüttet hat, gezielt. Ich überlegte, um damit etwas zu demonstrieren. Wenn Sie es so formulieren, nein. Aber Sie haben es so aufgefasst. Scheint so. Wir betrachteten schweigend das Bild. Ich hatte das Gefühl, die Blätter und Tannennadeln riechen zu können in der Sonnenwärme und das Meer rauschen hören zu können auf einer Insel vor Maine. Ich fragte mich, was die Künstlerin uns sagen würde, wenn sie hier neben uns sitzen könnte. Vielleicht, dass die winzigen Traubensafttropfen nun Teil ihres Bildes sein sollten, weil das Leben an nichts und niemandem spurlos vorbeizog, auch nicht an einem Kunstwerk. Ein romantischer Gedanke von mir, weiter nichts. Immerhin war ich nun nicht mehr so angespannt wie am Anfang. Im Gegenteil, ich fühlte mich wohl hier. Vielleicht lag es an der Wortwahl, an der Kombination von bestimmten Begriffen, sagte ich. Welche Kombination? Eine Klimatagung? Eine junge Frau? Ein Kunstwerk? Traubensaft? Ein Schaden? Offenbar hat das dazu geführt, dass Sie eine Aktivistin im Kopf hatten, die roten Saft gegen ein Bild schüttet. Und zwar auf eines, das, anders als die Mona Lisa, nicht hinter Glas hing, ergänzte er und lächelte mich an. Sie haben recht, es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass solche Dinge in letzter Zeit häufiger passiert sind, mit viel Medienrummel. Finden Sie es nicht trotzdem bemerkenswert, dass Sie automatisch diese Assoziationen hatten? Fragte ich. Klimatagung, junge Frau, Traubensaft, Kunstwerk, Schaden, wiederholte er. Das hört sich nach einem Spektakel an, nach einem radikalen Szenario. So hat es die Mitarbeiterin ja wirklich vermittelt. Er stand auf und holte zwei Flaschen Wasser aus einem Kühlschrank in der Ecke des Raumes, öffnete sie und reichte mir die eine. Tatsächlich war an der Sache ja überhaupt nichts radikal. Meine Tochter hatte einen Schwächeanfall an einem besonders heißen Tag und ist umgekippt. Die Begriffe wären junge Frau, Hitzewelle, Vortrag, Ohnmacht, Rettungseinsatz. Mir fiel ein, dass ich sogar den Krankenhausbericht besaß. Einen Moment überlegte ich, ob ich das erwähnen sollte. Na, seien Sie froh, dass kein Boulevardreporter auf der Tagung war. Der hätte vielleicht noch ein paar Klicks mit dieser Begriffskette herausholen können, ohne damit eine direkte Behauptung aufzustellen. Die Dinge verselbstständigen sich rasant. Wen interessieren da noch Details? Das wäre ja absurd, sagte ich. Die Empörung über diese gespielten Angriffe auf Kunstwerke ist doch an sich schon erstaunlich, sagte er. Beide Seiten, die Aktivisten und die Museen, wissen, dass kein Gemälde zerstört wird. No artworks were harmed. Alles ist hinter Glas. Van Goghs Sonnenblumen und die Mona Lisa bleiben völlig ungerührt von der Tomatensuppe. Die Bilderrahmen bekämen etwas ab, sicher, das sei nicht schön, aber noch kein kunsthistorisches Drama. Und trotzdem tun die Leute so, als ob jemand ein Attentat auf ein Kunstwerk verübt hat. Dabei ist es eine Performance. Ob sie ihren Zweck erfüllt, ist eine andere Frage. Er zuckte mit den Schultern. Es scheint typisch für unsere Zeit zu sein, die Unterscheidung von Realität und Täuschung wird unwichtiger. Hatten Sie den Eindruck, die Mitarbeiterin am Telefon wollte, dass Sie es als Absicht auffassen? Er schien zu überlegen. Ich habe eine Bemerkung gemacht in die Richtung und sie hat zumindest nicht widersprochen. Er nahm einen Schluck Wasser. Der Auftraggeber ist mir ohnehin nicht besonders sympathisch. Aber das muss er ja auch nicht. Warum? Mir wird zu wenig auf das Werk geachtet und zu viel auf den Markt. Restaurierung muss man differenziert betrachten. Die Schäden an diesem Bild sind da, aber sie sind winzig. Es gibt mehrere Methoden, sie zu beheben, erklärte er. Die Frage ist, wie stark man in die Materie eingreifen will, die Verhältnismäßigkeit. Ich habe ein Gutachten mit Vorschlägen ausgearbeitet. Die Leute haben sich für den aufwendigsten und teuersten entschieden. Der größte Aufwand ist aber nicht immer der beste, sagte er. Und ich habe einen hohen Stundensatz. Es ist denen egal, weil sie die Rechnung nicht zahlen. Das tue ich. Naja, es wäre denen auch egal, wenn sie die Rechnung selbst zahlen würden. Sie wollen eine aufwendige Restaurierung, für die es ein hübsches Zertifikat gibt, wie ein Statussymbol. Das Bild wird zurück in deren Orbit wandern. Es wird an der Wand irgendeines Konferenzraums hängen und sobald der Zeitpunkt vielversprechend ist, wird es vielleicht auf einer Auktion landen. Es ist ein Investment, sagte er und sah mich dabei auf eine Weise an, die so zugewandt wirkte, dass es mich kurz umwarf. Nicht sehr nett von denen, dass sie ihnen die Kosten aufdrücken, fügte er hinzu. Meine Tochter hat für eine Umweltberatung gearbeitet, die mit dem Konzern zu tun hatte. Vor der Tagung hatte sie gekündigt. Sie hatte einiges an der Arbeit zu kritisieren und wollte das sogar öffentlich tun, sagte ich. Die Leute sind uns vielleicht deshalb nicht besonders wohlgesinnt. Es kann aber auch alles Zufall sein. Er stellte die leeren Flaschen in einen Kasten neben dem Kühlschrank. Na, da bin ich ja gespannt auf das nächste Telefonat mit der Mitarbeiterin. Ich werde sie ganz ahnungslos nochmal nach dem Hergang fragen und schauen, was sie sagt. Er lächelte wieder. Wie auch immer, die allgemeine Aufregung über die Aktionen in Museen kann ich nicht teilen. So etwas gab es schon vor 100 Jahren. Kunst und Protest hängen zusammen. Das ist alles nicht neu. Er schaute auf die Uhr. Ich verstand. Ich sollte mich wahrscheinlich langsam auf den Weg machen. Seit gut 2 Stunden war ich nun bei ihm. Ich hatte ihm genug seiner Zeit gestohlen. Möchten Sie vielleicht noch bleiben und etwas essen? Fragte er.
Halbinsel von Christine Bilkau. Dieser Teil aus unserer Lesung ab jetzt 7 Tage zum Nachhören in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. US-Präsident Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu im Weißen Haus empfangen. Bei dem Treffen ging es unter anderem um eine Waffenruhe im Gazakrieg. Details dazu wurden bisher nicht bekannt. Aus Washington Ralf Borchardt.
Als gäbe es nicht noch genug offene Fragen mit Blick auf den Gaza-Krieg und die Lage im Iran, wartete Netanyahu gleich mit einer Überraschung auf. Er habe Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, verkündete der israelische Regierungschef beim Abendessen im Weißen Haus und überreichte Trump eine Kopie des Nominierungsschreibens an das Nobelpreiskomitee. Davon wusste ich nichts. Wow, vielen Dank, entgegnete ein sichtlich geschmeichelter US-Präsident. Netanyahu hatte in Washington zunächst mit US-Außenminister Marco Rubio und Trumps Nahostbeauftragtem Steve Witkoff gesprochen. Witkoff sagte im Anschluss, es gebe jetzt bei den parallel laufenden Vermittlungsgesprächen zwischen Israel und der radikalen Palästinenser